Die Wilderer von Braunburg, ein Hörspiel von Axel Zierer und Heinz-Jörg Fulst. Produktion Saarländischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit Radio Brocken. Folge 3.
Christian Klapproth, der Wilderer, will sich an Forstinspektor von Roller rächen. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass von Roller eines Tages den Kopf seines treuen Hundes an die Haustür genagelt findet. Aber wer glaubt ihm, dass nicht er selbst Hand an das Tier gelegt hat?
Mach doch endlich den scheiß Fernseher aus!
Was stört dich daran? Du solltest lieber darauf achten, nicht zu viel von dem Whisky zu trinken.
Ah, ich saufe dir also zu viel, ja?
Müsste dir eigentlich selbst auffallen.
Jetzt will ich dir mal was sagen, du arrogantes Weibsstück. Wenn du nicht wieder Fernsehen geglotzt hättest, sondern wie ich es dir immer und immer wieder aufgetragen habe, deinem Haushalt nachgegangen wärest, dann lebte der Hund nämlich noch.
Nun mach mal einen Punkt, Eberhard. Was hat denn der Tod des Hundes mit mir zu tun?
Hast du vor der verdammten Kiste gepennt, ja oder nein? Währenddessen haben die Lumpen draußen den Hund fertig gemacht, ihm die Gurgel durchgetrennt. Und hier drinnen liegt Frauchen mit ihrem faulen Hintern auf dem Sofa und macht zwischen zwei Sendungen mal eben ein Nickerchen.
Du bist widerlich, weißt du das?
Ach, geh zum Teufel.
Der Streit im Hause des Revierförsters von Roller nimmt Formen an. Es ist nicht der erste Disput in diesen Tagen. Doch die Schärfe der Auseinandersetzung ist für die Eheleute schon ungewöhnlich. Die Vorkommnisse der letzten Zeit haben stark an den Nerven gezehrt.
Erinnere dich lieber daran, was Kommissar Schleicher dazu gesagt hat. Dass du unseren Hund für deine gräußlichen Zwecke missbrauchtest, indem du ihn selbst umgebracht hast. Nur um den Wilderern das Ganze in die Schuhe schieben zu können.
Was? Glaubst du das auch? Ja? Wer kann sich nur sowas ausdenken? Ich den Hund umbringen?
Immerhin war Hilka schon 15 Jahre alt. Und du hast selbst in letzter Zeit öfter gesagt, sie sei dem Tode näher als dem Leben.
Hilde, ich habe den Hund geliebt.
Natürlich. Sicher mehr als mich.
Ach, jetzt geht diese Leier wieder los. Du willst mich doch nur fertig machen, so wie alle anderen. Der Mückenheim, der Klapproth, der Schleicher, der Falkenstein. Aber ich werd's euch schon zeigen.
Von Roller glaubt alle Menschen gegen sich. Diese Wirkung wird vom Alkoholrausch, naturgemäß, noch verstärkt. So sinnt er auf Vergeltung und wankt zum Waffenschrank. Erschreckt stellt er fest, dass sein ganzer Stolz, ein automatisches Infrarotgewehr, verschwunden ist.
Hilde, wo ist mein neues Gewehr?
Du hast es zusammen mit deinen Stiefeln im Kelleraufgang abgestellt. Dort wird es sein. Aber du wirst doch in deinem jetzigen Zustand nicht Schießübungen veranstalten wollen. Eberhard, das verbiete ich dir.
Hildes Warnung verhallt ungehört. Von Roller schnappt sich noch die Pistole, steckt sie ein und stürzt nach draußen, rast wie wild geworden und zunächst noch ziellos durch den Wald. Er ist von einer fixen Idee besessen.
Ich spür's. Ich spür's. Einen von diesen wilderen Halunken werde ich heute erwischen. Und dann Gnade ihm Gott. Gnade ihm Gott, sage ich.
Während von Roller diese Drohungen ausstößt, sitzen sein Kollege Peter Falkenstein und dessen neue Liebe, die junge Axinia, wieder im Walde. Sie haben sich ein nettes Fleckchen am Silberteich gesucht. Hier an diesem wunderschön gelegenen Gewässer, zwischen den Revieren von Rollers und Falkensteins, liest Peter seine Axinia aus dem Oktavheft vor.
Von hohen, weiten Wäldern, eng umschlossen, liegt einsam, still, ein kleiner See. Wie silberklar und hell ist sein Gewässer, an seinem Ufer äst das schlanke Reh. Und dunkle, ernste Fichten neigen tief über ihn ihr grün Gezweig. So, Wanderer, siehst du mit Entzücken im Bergesland den Silberteich.
Oh, wie wunderschön du reimen kannst, Peter. Ich könnte dir stundenlang zuhören.
Ach, geliebte Axinia, du hast mein Leben verändert. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden durch dich. Axinia, ich...
Psst, sprich es nicht aus. Lass es uns nur fühlen.
Dazu kommt es aber erstmal nicht. Denn inzwischen ist von Roller so weit durch den Wald gestampft, dass er an Falkenstein und Axinias Lagerplatz vorbeikommt.
Hallo? Das ist doch Kollege von Roller.
Wo will der denn hin? So schnell.
Hey, Herr Kollege! Hey, hallo!
Ja, hört er mich denn gar nicht?
Lass ihn doch laufen. Ich mag den Mann ohnehin nicht.
Jetzt hat er mich bemerkt und kommt hierher.
Was wollen Sie, Falkenstein?
Wollte nur fragen, wohin so forscht des Weges, Herr Kollege?
Habe keine Zeit, Falkenstein, mit Ihnen hier rumzukaspern. Bin schließlich nicht zum Vergnügen im Wald und ich kann jetzt auch nicht näher kommen. Ich bin Ihnen auf der Spur.
Wem sind Sie auf der Spur?
Ach, Sie Ahnungsloser, den Wilderern natürlich. Denen werde ich es zeigen. Erst Eime, dann mein Hund. Aber jetzt sind Sie dran. Ich suche so lange, bis ich einen von Ihnen stellen werde. Weidmannsheil!
Weidmanns?
Ich werde Sie fassen, ich spür's. Ich spür's!
Dieser verrückte Hektiker.
Ach ja, liebste Axinia. Es könnte ja so schön sein hier in den Wäldern, wenn da nicht Frostbeamte wie Elefanten durchs Grün stapfen würden.
Christian Klapproth und sein Neffe Jochen Aukamm wollen es dem Grünrock von Roller zeigen. Der soll einen Denkzettel erhalten, hat Klapproth gedroht. Jetzt ist er dabei, den Denkzettel auf seine Art zu schreiben.
Also, Onkel Christian, war eine tolle Idee von dir, dem Roller eins mit dem Hund auszuwischen und ihm dann noch das Infrarotgewehr zu klauen. Finde ich genial, du.
Tja, da wollen wir es dem grünen Saukerl mal zeigen diese Nacht. Mit diesem Gewehr tue ich alle schaffen, Jochen. Alle.
Der Wilderer Christian Klapproth hat einen grausamen Plan ausgeheckt, bei dessen Ausführung Neffe Jochen Aukamm wie immer behilflich sein soll. Aukamm ist nicht der Allerpfiffigste. Aber gerade das macht sich der gemeine Klapproth zu eigen. Jochen Aukamm, gerade 18 Jahre alt geworden, ist seinem 30 Jahre älteren Onkel fast hörig. Die kräftige Burschengestalt und das runde, hochrote Gesicht unter dem kurzen Mäcki-Haarschnitt täuschen zunächst darüber hinweg, dass Aukamm ein sehr anlehnungsbedürftiger Typ ist. Bei Klapproth bekommt Aukamm die Anerkennung, die er braucht und auf die er ein Leben lang hat verzichten müssen. So wagt Aukamm dann, wenn er vielleicht doch einmal den Anflug von Bedenken gegen Klapproths Vorgehen hat, keinen Widerspruch, sondern folgt in unkritischer, blinder Beziehung, ja fast Liebe, dem Älteren.
So, hier ist der Wildwechsel. Und duck dich, Jochen, dass er keine Witterung von uns kreieren tun. Ja, da ist der Erste.
Blattschuss! Mit der Knarre schießt du nicht nur bei gutem Büchsenlicht wie ein Meisterschütze, Onkel Christian. Da geht der Hirsch ab.
Das geht ins Brezelbacken, sag ich dir, du dolles Ding, das.
Jetzt will ich aber erstmal das Wildbrett holen.
Da bist du Macke oder was? Das tun wir liegen lassen, ist doch klar. Das muss aussehen, wie wenn der Roller durchgedreht ist. Und du tut da doch nichts mitnehmen.
Ist ja schade drum.
Ach, den Viechern tut's nicht weh.
Klapproth hat sich in einen Rausch geschossen. Er knallt drauf los, was das Gewehr hergibt. Schon immer hat er sich ein solches Mordinstrument gewünscht. Ein Gewehr, mit dem er so schnell arbeiten kann, dass man mit dem Auflesen der Beute gar nicht mehr nachkommt.
So, jetzt reicht's. Nimm die Knarre, Jochen, latsche mit Rollers Stiefeln bis vorn auf den Weg. Tu deine Latschen wieder anziehen und tu auf dem Weg bis zur Lichtung runtergehen. Da treffen wir uns. Und denk dran, bis zum Weg schöne Spuren. Dann Knarre und Stiefel dahinschmeißen. Alles klar?
Mache ich, Onkel Christian. Ich bin gespannt, wie Roller sich da rausreden will. Wenn die's Blut bei dir entdecken tun, Tuba, da geht der Hirsch ab.
Kannst du wohl bist. Komm wieder Nacht, komm wieder Nacht, sag wie du bist. Komm wieder Nacht, komm wieder Nacht.
Hörst du das? Axinia, Schatz, da schießt doch jemand. Wie verrückt, Gewehrschüsse, großes Kaliber.
Wird ein überdrehter Kollege sein, könnte ich mir vorstellen.
Von Roller? Ja, hatte der denn vorher überhaupt ein Gewehr dabei?
Beide erinnern sich eine gute Stunde zurück, als Eberhard von Roller in wilder Entschlossenheit an ihrem Lager vorbeigehetzt ist und Drohungen gegen die Wildererbande ausgestoßen hat.
Lass doch diesen Irren. Komm, wir machen es uns wieder gemütlicher.
Nee, da stimmt irgendwas nicht, das ist nicht normal.
Das Schießen hat doch aufgehört.
Trotzdem, das lässt mir keine Ruhe, wenn Roller tatsächlich auf Wilderer gestoßen ist. Ich muss mir Gewissheit verschaffen.
Na gut, wenn du meinst, Peter.
Während Peter Falkenstein in Richtung der gefallenen Schüsse loszieht, war sein Kollege Eberhard von Roller bereits am Tatort angelangt. Immerhin sind die Schüsse doch ganz in seiner Nähe gefallen. Jetzt steht er an der Stelle, an der die Wilderer das letzte Stück Wild geschossen und von Rollers Gewehr und Stiefel zurückgelassen haben. trotz seines immer noch hohen Promillestandes nach dem gerade zuvor genossenen Alkohol, schaut der Weidmann fassungslos auf das Gemetzel. Fast scheint der Rausch wie weggeblasen.
Das kann doch nicht wahr sein. Hab ich es doch geahnt. Die Wilderer waren hier am Ballern, diese Schweine. Euch krieg ich zu fassen, ihr verdammten Mörder, ihr! Euch zahl ich es heim! Mein Gott, das eine Tier schweißt noch wie blöde, die Kerle haben es angeschossen liegen lassen. Nicht einmal ein weitgerechtes Ende können sie dem Tier geben, verdammt nochmal!
Von Roller beschließt, dem Tier einen Fangschuss zu geben, um es von seinen Qualen zu erlösen. Dass sein vermisstes Gewehr und seine Stiefel nur wenige Meter von ihm entfernt liegen, das hat er noch gar nicht gesehen. So zieht er seine Pistole hervor und legt auf das Tier an. Nachdem der Fangschuss gefallen ist, bricht der Weidmann schluchzend zusammen. Der aufgestaute Ärger, die ohnmächtige Wut lösen sich jetzt. Er zittert am ganzen Leibe wie Espenlaub.
Ich habe versagt. Ich habe versagt. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte es wissen müssen, mein Gott.
In diesem Moment kommt auch Falkenstein außer Atem am Tatort an. Eine grauenvolle Szenerie bietet sich seinem Auge. Fast ein Dutzend Rehe, Ricken mit ihren Kitzen, liegen erschossen auf der kleinen Lichtung. Sie haben wohl wechseln wollen und sind direkt in das hinterhältige Feuer geraten. Keine 10 Meter von ihm entfernt, sieht er den schluchzenden Kollegen, in dessen Schoß der Kopf einer Ricke ruht. Mit seiner linken Hand streichelt er das Tier unentwegt, während seine rechte noch immer die Pistole hält.
Alles meine Schuld! Ich bin ein Versager! Oh Gott!
Falkenstein geht langsam näher heran. Plötzlich stößt er mit dem Fuß an etwas Metallenes. Von Rollers Gewehr liegt vor ihm in einem Heidelbeerstrauch. Daneben ein paar Stiefel.
Aber Herr von Roller, was hat das zu bedeuten? Was soll diese Knallerei über 2 Dutzend Mal? Was ist bloß in Sie gefahren?
Die Polizei Braunburgs muss sich nun doch intensiver mit dem Fall von Roller beschäftigen, als ihr eigentlich lieb ist.
Forstinspektor von Roller ist nach amtsärztlicher Untersuchung unter psychiatrischer Aufsicht gestellt worden.
Das, was in den letzten Tagen im Umfeld des Forstinspektors passiert ist, ist zu viel, um darüber mit Leichtigkeit und Toleranz hinweggehen zu können. Die Bürokratie muss nun ihren geregelten Gang gehen. Für heute hat Kommissar Schleicher den Forstoberinspektor Falkenstein zur Einvernahme zu sich aufs Polizeirevier bestellt.
So, Herr Falkenstein, wo waren wir doch stehen geblieben? Ach ja, also, Ihr Kollege von Roller ist nun in psychiatrischer Behandlung im Kreiskrankenhaus von Annenstein. War ja unerklärlich, diese Entwicklung. Erst besteht er entgegen allen Indizien darauf, dass der alte Eimer ermordet worden sein soll. Dann hat er angeblich einen Wilderer, den Mückenheim gefasst. Dann ist ihm dieser wieder entsprungen und das noch aus der Kleinbahn heraus. Also, wenn das nicht schon gereicht hätte. Also, sagen Sie, glauben Sie ihm diese Räuberpistole, dass er den Mückenheim gefasst haben will?
Ja, nun, ja.
Wie jetzt?
Ja, wenn er es sagt.
Aber dann die Geschichte mit dem Hund. Angeblich sollen Wilderer seinen Hund umgebracht und dessen Kopf an die Haustür gehängt haben. Die Frau im Haus hört nichts davon, der Hund schlägt auch nicht an, obwohl er sonst nach allem kläfft, außer nach Herrchen und Frauchen. Also was sagen Sie?
Nun, er hat oft gebellt. Jetzt wohl nicht mehr.
Sie haben also keine Hinweise?
Nichts gesehen, nichts gehört, war nicht dabei.
Hat er Ihnen gegenüber vielleicht mal eine Andeutung gemacht? Vorher oder nach der Tat?
Nein.
Aber mein Gott, der Mann bringt seinen Hund um und schneidet ihm den Kopf ab. Es kann doch nicht spurlos an ihm vorübergehen.
Ist es ja auch nicht.
Nun also, aber als der von Roller vorgestern Nacht durch Ihr Revier kam, herumschrie, das haben Sie beim ersten Mal zu Protokoll gegeben und sich dann wieder verzog in die Richtung, aus der später Salven von Schüssen kamen und wo wir später auch ein Rudel Rehe...
Sprung.
Wie?
Ein Sprung. Es heißt weitmännisch nicht ein Rudel Rehe, sondern ein Sprungrehe, aber ein Rudel Hirsche.
Also, wo wir dieses Dutzend Tierkadaver gefunden haben, hatte er da ein Gewehr bei sich. Herr Falkenstein hatte von Roller ein Gewehr bei sich.
Ja, daran kann ich mich nicht mehr richtig erinnern. Ich war nicht ganz allein, auch nicht ganz bei der Sache. Außerdem war es dunkel, er in gehöriger Entfernung. Also, Herr Schleicher, ich kann Ihnen da wirklich nicht weiterhelfen.
Ja, den Eindruck habe ich auch, Herr Falkenstein, den habe ich auch. Dann will ich Sie nicht länger aufhalten.
Schönen Tag noch, Herr Schleicher.
Also, von Roller war am Tatort sein Gewehr etwas entfernt und seine Stiefel... Aber er hatte andere Schuhe an. Da hat doch einer... Ja, so war es. So muss es gewesen sein. Da hat einer die Fährte gelegt, um den Verdacht auf von Roller zu lenken. Wer hat einen Grund? Ja, natürlich. Mückenheim, klar. Ich Idiot. Von Roller ist Mückenheim auf der Spur und der will seinen Verfolger auf diese gemeine Art abschütteln.
Wachtmeister Martens, kommen Sie mit. Wir nehmen Mückenheim fest.
Dieser war aber beim versuchten Abtransport mit der Kleinbahn geflohen.
Martin, Liebster, endlich bist du wieder da.
Anja, wie habe ich euch vermisst?
Nun hat er sich in den Wäldern des Kreises Annenstein versteckt. Doch die Sorge um seine Familie hat ihn zurückgetrieben. Zurück in sein bescheidenes Heim am Rande des Städtchens Braunburg.
Was hast du denn da im Rucksack, Martin? Du hast doch nicht etwa...
Doch, habe ich, Anja. Sonst kann ich euch doch nichts auf den Teller beschaffen. 2 Hasen sind's, die ich erlegt habe. Bring sie schnell in den Keller und dann erzähl mir, was passiert ist.
Anja berichtet ihrem Mann von dem Wildgemetzel, bei dem Förster von Roller im Kreise eines Dutzends willkürlich erlegter Tiere aufgefunden worden ist und davon, dass die Polizei ermittelt.
Ich habe zwar gemerkt, dass etwas nicht stimmt, aber ich habe mich allen menschlichen Was denn? Schon wieder der Klapprot? Wie weiß denn dieser Kerl immer, wann ich zu Hause bin?
Martin geht zur Tür. Aber da steht nicht Klapprot.
Guten Tag, Herr Mückenheim. Haben Sie mich nicht erwartet?
Was wollen Sie, Kommissar Schleicher?
Nun, mein lieber Mückenheim, ich will es kurz machen. Sie wissen am besten, um was es geht. Ich habe die Beweise, also weiß ich es auch. Jetzt brauchen wir uns nur noch gegenseitig zu bestätigen, dass wir dasselbe wissen. Protokollunterschrift, dann ist die Sache für mich erledigt.
Kommissar Schleicher wirft Mückenheim vor, die Wildfrevelei in von Rollers Revier begangen zu haben. Doch Mückenheim streitet das energisch ab. Ein Alibi hat er für die Tatzeit natürlich nicht. Hat er sich doch nach seiner Flucht auf der Kleinbahn im Wald versteckt. Und so kann auch seine Frau ihm kein Alibi geben.
Nein, ein Alibi habe ich nicht. Ich war im Wald, aber nicht in Rollers Revier.
Nun, Herr Mückenheim, weshalb sollten Sie sich freiwillig im Wald verstecken, wenn Sie nichts auf dem Kerbholz haben und zudem, wenn Ihre Familie Sie braucht?
Aber der von Roller hat mich doch mit seinem Brief bedroht, dass er mich verfolgen, mich auslöschen will.
Nein, Mückenheim, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Von Roller hat Sie beim Wildern auf frischer Tat erwischt. Sie sind geflohen, dann hat er Ihnen den Brief geschrieben. Dann haben Sie ihn bloßstellen wollen, haben sein Gewehr und seine Stiefel gestohlen, haben ein Dutzend Tiere erlegt, ihn dorthin gelockt und ihn in ihre Falle tappen lassen.
So glauben Sie mir doch, Herr Kommissar. Ich war es nicht.
Zum Glauben gehen Sie lieber in die Kirche, Mückenheim. Für mich zählen Fakten. Herr Mückenheim, ich nehme Sie vorläufig fest wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls bei von Roller, wegen unerlaubten Waffenbesitzes, Verstoß gegen das Bundesjagdgesetz sowie wegen Wilderei in mehreren Fällen. Wachtmeister Martens! Belehren Sie Herrn Mückenheim über seine Rechte.
Ist die Familie Mückenheim nun zerbrochen? Wird Martin Mückenheim seine Unschuld beweisen können? Nach dem Tod des Forstamtsleiters Eime hat die Polizei dessen in Kanada studierenden Sohn benachrichtigt.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns.
Bernd Jürgen Eime ist in Braunburg eingetroffen. Den 26-jährigen, hoch aufgeschossenen Sohn des in seinem Revier ums Leben gekommenen Forstamtsleiters Eime zieht es, kaum angekommen, zum Grabe seines Vaters hin. Er hat nicht an der Beerdigung teilnehmen können. Zu spät hat ihn, der zum Studium der Forstwirtschaften in Kanada geweilt hat, die schreckliche Nachricht erreicht. Und er ist der Überzeugung, dass sein Vater sich niemals das Leben genommen hat, sondern dass es sich um ein Verbrechen gehandelt haben muss. Um Mord.
Na, junger Mann, Sehen Sie sich die Kranzschleifen an? Ja, das war ein feiner Mann, der Herr Eime.
Der junge Eime schreckt aus seiner Andacht und aus seinem Gebet hoch. Eine alte Frau steht neben ihm, klein, verhärmt, mit einem Gesicht, in dem die harte Arbeit eines langen Lebens geschrieben steht. Er will nicht unhöflich sein.
Haben Sie ihn gekannt, den Herrn Eime?
Ja, klar. Wer hat ihn nicht gekannt? Er war Leiter des Forstamtes hier. Ein guter Mann. Dieses Ende hat er nicht verdient. Hat sich das Leben genommen, mit seinem eigenen Gewehr, draußen im Wald. Aus Gram hat er sich umgebracht.
Aus Gram? Wieso?
Ja, das können Sie ja nicht wissen. Der Sohn, das muss ein ganz schöner Halotri sein. Ist er doch nicht einmal zum 60. Geburtstag seines Vaters gekommen. Und dabei hat der arme Eime sein Lebtag sich aufgeopfert für den Bengel.
Bernd Jürgen merkt, dass er wohl nicht allzu angesehen ist in Braunburg. Wenn diese Frau, die allzu gern ihr Wissen oder das, was sie zu wissen meint, loswerden will, ihn so madig macht, dann ist das wahrscheinlich der allgemeine Ortstratsch. Der junge Eime hat seine Jugend in Internaten verbracht. Braunburg hat er nur selten und in den Ferien aufgesucht. Dennoch, sein Verhältnis zum Vater ist herzlich gewesen.
Stellen Sie sich vor, selbst zur Beerdigung ist er nicht gekommen. Das ist doch wohl das Mindeste, was man erwarten kann. Würden Sie so mit Ihrem Vater umgehen? Nein, das glaube ich nicht. So adrett, wie Sie aussehen.
Nein, nein, das würde ich nicht machen.
Aber sagen Sie, ich will ja nicht neugierig sein. Sind Sie denn ein Verwandter des Herrn Förster?
Nun, entschuldigen Sie. Ich will noch nach einem Zimmer schauen. Ich bin nämlich gerade erst angekommen hier und habe noch keine Unterkunft.
Ja, im Hirschen, da können Sie gut unterkommen. Und in der Bierschwemme, da gibt's die beste Hausmannskost im Ort.
Ja, vielen Dank, gute Frau, und einen schönen Tag noch. Gut, dass ich die Frau hier getroffen habe.
Denkt sich Bernd Jürgen, als er den Friedhof verlässt. Er hat sich schon auf dem Flug von Kanada nach Deutschland vorgenommen, näher hinzuschauen, was es denn mit dem angeblichen Selbstmord seines Vaters auf sich hat. Und er hat auch gegrübelt, wie er vorgehen solle. Eines ist ihm jetzt zumindest klar. Wenn er hier verkündete, dass er Eimes Sohn sei, dann begegnete ihm sicherlich nur Feindschaft. Also beschließt Bernd Jürgen, so gut wie möglich inkognito zu bleiben und so seine Ermittlungen anzustellen.
Koste es, was es wolle. Ich bin nicht hier, um meinen Ruf gerade zu rücken, aber eines habe ich mir vorgenommen. Und dazu bin ich nun entschlossener denn je. Ich werde den Tod meines Vaters rächen. Ich werde ihn rächen, und zwar auf meine Art und Weise.
Dass inzwischen Bernd Jürgen Eime, in Braunburg nicht persönlich bekannter Sohn des toten Forstamtsleiters, aus Kanada angereist ist, weiß in der Bierschwemme niemand.
Ein richtiger Eisteufel trinkt auch meinen selbstgebrannten Stahl und Eisen. Du hast da wohl einen Vogel.
In der Bierschwemme hat sich inzwischen eine Menge verändert, seitdem Gunnar Waldorf den Vorsitz der Eisteufel übernommen hat. Die Kneipe ist stets berstend voll. Günni hat seine Bierschwemme zum offiziellen Eisteufel-Organ erklärt. Alles findet hier statt. Vorstandssitzungen, Geschäftsbesprechungen, Verhandlungen mit dem Spielerkader. Getagt wird am großen Stammtisch, an dem es bald zugeht wie an König Arthurs Tafelrunde. Jeder, der einen Platz ergattern kann, darf mitdiskutieren, ob er Ahnung hat oder nicht. Wichtig ist nur eines: Mut, alles Mögliche oder Unmögliche offen auszusprechen. Günni, der Vorstand, würde es schon kommentieren mit den Worten:
Du hast doch wohl einen Vogel.
Und wieder hat Günni die Lache auf seiner Seite. Und dann?
Noch eine Runde Stahl und Eisen für alle, ihr Eishockey-Verrückten.
Nun, der Alkoholkonsum bei Waldorfs steigt. Das trägt nur zur besten Geschäftsentwicklung bei. Sogar ein Buffetier muss eingestellt werden. Und ein Kellner muss ebenfalls mithelfen, das sprunghaft gestiegene Geschäft zu bewältigen. Alle nennen den Kellner nur Gockel. Und kaum einer weiß, wie er eigentlich richtig heißt. Nun braucht Günni mal eine menschliche Pause, denn seine Blase drückt.
Moment, Leute, ich muss mal schnell für kleine Jungs. Und krempelt mir in der Zwischenzeit nicht den Verein um.
Waldorf wankt zur Tür, reißt sie auf und prallt unglücklich mit einem hoch aufgeschossenen und muskulösen Mann zusammen. Ehe Günni sich versieht, sitzt er schon auf seinem Allerwertesten.
Na, wahnsinnig geworden. Keine Augen im Koppe.
Oh, entschuldigen Sie tausendmal. Warten Sie. Ich helfe Ihnen auf.
Weg, ich brauche keine Hilfe.
Er lässt sich dann doch von dem jungen Manne aufhelfen, weil er intuitiv spürt, dass es seiner Persönlichkeit abträglich sein könnte, wenn er noch lange auf dem Boden seiner Gaststätte herumkriecht.
Sie sind Herr Waldorf?
Woher wissen Sie...
Für einen kurzen Moment fühlt Günni richtig stolz für sich. Nun wird er bereits von wildfremden Menschen erkannt, fast so wie ein Filmstar. Wenn auch nur in seiner eigenen Kneipe, aber immerhin.
Ich suche Sie nämlich, weil, wie ich erfuhr, Sie sind doch der Vorsitzende des hiesigen Eishockeyvereins.
Das ist allerorten bekannt, junger Mann. Und was wünschen Sie jetzt? Einen Platz an meinem Stammtisch? Muss ich Sie enttäuschen, alles besetzt.
Nein. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob Sie noch einen Spieler für Ihre Eishockeymannschaft gebrauchen können.
Junger Freund, die Eisteufel sind eine professionelle Truppe. Angefangen vom ersten Vorsitzenden bis... Naja, also da kann nicht jeder mitmachen, nur weil er sich vielleicht gerade mal auf Schlittschuhen halten kann.
Schade. Ich habe bis vor 2 Wochen zwar noch drüben in Kanada gespielt, aber...
In Kanada? Sie?
Günni Waldorf schluckt. Wusste er doch nur zu gut, dass Kanada in Eishockeykreisen als Mekka des Eishockeysportes gilt. Wer von dort kommt, sollte allemal eine Verstärkung für einen Verein wie die Eisteufel Braunburg darstellen. Waldorf wäre nicht Waldorf, würde er die veränderte Situation geschäftsfühlig nicht sofort ausnutzen. So zieht er den jungen Mann beiseite, um ihm, geschützt vor möglichen Blicken Neugieriger, sogleich ein Angebot zu unterbreiten.
Wohnen und essen kannst du bei mir plus. Sagen wir ein monatliches Salär von...
Einverstanden.
Prima, ich merke schon, wir beide passen zusammen. So, dann werde ich meine Neuerwerbung gleich beim Stammtisch präsentieren. Die werden sich höllisch wundern, was ihr Vorsitzender so alles von der Toilette mitbringt. Geh vor, ich komme.
Leicht wankend, immerhin hat der gute Günni schon viele Male seinem selbstgebrannten Schnaps zugesprochen, taumelt er auf dem Weg dorthin fast gegen das Klavier, an dem Axinia die Gäste unterhält. Mit seinen dicken Fingern nestelt Günni neckisch in Axinias Haaransatz.
Du hast mir Glück gebracht, kleines Fräulein. Eigentlich ist deine Klimperei überflüssig. Aber gut, du sollst bleiben. Prost, Herrschaften, eine Runde meines Stahl und Eisen. Auf meine Neuentdeckung.
Schon wieder dieses Zeugs.
Die Stammtischbrüder und Eishockey-Enthusiasten von Günni Waldorfs Bierschwemme haben seine Neuverpflichtung Bernd-Jürgen Eime schon des Öfteren hochleben lassen. Ein neuer Spieler. Noch dazu aus Kanada, dem Eishockey-Mutterland für die Eisteufel. Günni kann es gar nicht lassen, die Vorzüge seines Schützlings, von dessen Existenz freilich er vor einer Stunde nicht mal etwas geahnt hat, anzupreisen.
Guckt euch nur mal seine Figur an. Davor geht in der neuen Saison noch so manche in die Knie. Ich prophezei euch, meine Entdeckung wird die Eisteufel zur Meisterschaft führen.
Wo haben Sie ihn denn spielen sehen, Chef?
Waldorf spürt sofort den gewissen skeptischen Unterton. Besonders ärgert ihn, dass die Frage ausgerechnet von seinem Kellner kommt.
Du hast da wohl einen Vogelgockel. Das weiß doch nun ein jeder außer dir, Blödmann, dass alle Kanadier hervorragende Eishockeyspieler sind. Nicht wahr, du?
Wie heißt denn eigentlich?
Ja, sag's Gockel ruhig mal.
Vanvier. Béju Vanvier.
Absichtlich verschweigt Bernd-Jürgen Eime seinen wahren Namen und legt sich dieses Pseudonym zu. Béju. Ein Kürzel aus seinen Vornamen und dazu der Geburtsname seiner Mutter. Wenn er tatsächlich Fakten in Erfahrung bringen will, die zum rätselhaften Tode seines Vaters, Forstrat Eime, geführt haben, kann er das nur inkognito tun. Schon auf dem Friedhof hat er ja erfahren müssen, dass die Einheimischen wohl der Meinung sind, er habe keinen Kontakt zu seinem Vater gehalten, was diesen schließlich veranlasst habe, sich aus Gram das Leben zu nehmen.
Na, hast du gehört? Vanvier. Nicht wahr? Béju Vanvier.
Ich finde, für einen frisch angekommenen Kanadier spricht er schon sehr gut Deutsch.
Also, das kann ich erklären. Wir sind eine Auswandererfamilie und...
Aber hallo, liebe Béju. Du bist an meinem Kellner keine Rechenschaft schuldig. Gockel, kümmere dich lieber um die Gäste. Wer hat doch wohl einen Vogel?
Béju atmet durch. Fürs Erste scheint das leidige Thema erledigt zu sein. Er hebt den Kopf und sein Blick schweift plötzlich zu Axinia, die wie immer am Klavier musiziert.
Hübsches Mädchen.
Was meinst du, Béju?
Ach, meine kleine Axinia. Gefällt dir was? Ist leider schon belegt. Von Herrn Forstoberinspektor Peter Falkenstein.
Sieh an. Freundin eines Weidmannes. Interessant.
Wenn du mich fragst, der gute Peter macht sich lächerlich. Er ist doppelt so alt wie das Kind. Aber was soll's? Hauptsache, meine Ehe funktioniert. Prost!
Gut so, dass nicht jeder Ehemann über die Leidenschaften seiner Ehefrau so recht informiert ist. Wird es weiter ein Geheimnis bleiben, dass Günnis Frau ein Verhältnis mit Falkenstein gehabt hat? Während in den Wäldern rings um Braunburg der Kampf zwischen Förstern und Wilderern tobt, frönt Forstoberinspektor Peter Falkenstein seiner Liebe. Die junge Klavierspielerin Axinia hat es ihm angetan.
Oh, Axinia, meine Liebe. An nichts anderes kann ich mir denken.
Forstoberinspektor Peter Falkenstein liegt lang ausgestreckt auf seinem Bett. Aus den Boxen seiner Stereoanlage hämmern 2x300 Watt in fast maximaler Lautstärke durch den kleinen Raum. Der Hausherr empfindet offensichtlich Freude. Seine Augen glänzen und ein zufriedener und glücklicher Ausdruck umspielt die fein geschnittenen Gesichtspartien. Der äußere Eindruck trügt dabei ganz und gar nicht. Peter Falkenstein ist glücklich. Und er fühlt es auch, hinein bis in die letzte Faser seines Körpers. Plötzlich springt Falkenstein aus dem Bett auf und läuft nach nebenan in sein Arbeitszimmer, um aus der oberen Schublade des Biedermeier-Schreibtisches ein dickes, zerblättertes Buch zu holen. Tagebuch steht in dicken, goldenen Lettern auf dem Einband. Falkenstein schlägt es auf, sucht die nächste unbeschriebene Seite und zieht seinen Füllfederhalter aus dem Pult.
Diese Frau bringt mir meine Erfüllung.
Schreibt Falkenstein wie eine Überschrift, um dann fortzufahren.
Keine Stunde ist es her, dass ich Axinia zum ersten Mal geliebt habe. Ich liebe dich, Peter, hat sie auf dem Höhepunkt ihrer Leidenschaft in mein Ohr gestöhnt. Und ich erinnere mich gern daran. Im Moment ist mir eigentlich alles egal, was nicht mit Axinia zu tun hat. Axinia. Axinia, Axinia, nur sie noch, nur dieses Feuer meines Lebens, meines neuen Lebens, das sie in mir hat erwachen lassen. Nein, sie, die dieses Feuer in mir entfacht hat, ein Feuer, das ich so noch nie gekannt habe.
Falkenstein hält inne. Tja, wirklich 42 Jahre ist er. Und das blutjunge Ding in seinen Armen. Immerhin schießt es ihm plötzlich durch den Sinn, ein immenser Altersunterschied. Wie lange kann so etwas gut gehen? Grübele nicht weiter, reiß dich zusammen, muntert er sich auf. Denk nicht darüber nach, nicht darüber, was passieren könnte, wenn sie sich dieses Unterschiedes bewusst wird. Falkenstein schafft es. Er bringt eine andere Idee in den Vordergrund. Es war die Bluesmusik, die noch immer im Hintergrund dröhnt.
Ich könnte ja hier bei uns mal ein Bluesfest organisieren. Der Grillplatz im Silberbachtal eignet sich vorzüglich dafür. Axinia wird von meiner Idee begeistert sein.
Von Roller. In welchem Zimmer liegt mein Mann, Forstinspektor von Roller?
Es sind nun schon einige Tage vergangen, da Forstinspektor Eberhard von Roller in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses der Kreisstadt Annenstein zur Untersuchung und Beobachtung eingeliefert worden ist. Nach seinem schweren Nervenzusammenbruch haben die Ärzte einen depressiven Erschöpfungszustand diagnostiziert. Und so verhält von Roller sich auch. Teilnahmslos lässt er alles über sich ergehen, zeigt kaum eine Regung. Zu tief sitzt der Stachel der Schmach. Nun soll er erstmals Besuch bekommen. Seine Gattin hat sich angesagt, wenn auch schweren Herzens.
Von Roller? Moment, das war doch die Psychiatrie, nicht wahr?
Welches Zimmer bitte?
Zimmer 313, dritter Stock, links.
Wie ich Krankenhäuser hasse. Grausig.
Kommen Sie bitte, ich bringe Sie zu ihm.
Dem hilfsbereiten Pfleger gönnt Hilda kaum einen Augenaufschlag. Sie sieht nur seine langen Haare, die mit einem Gummiband zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind.
Eberhard betreuen. So einer hätte früher nicht einmal unseren Hof fegen dürfen.
Eberhard von Roller sitzt apathisch im Bett, das Gesicht starr zum Fenster gedreht. Hilda streicht ihm leicht über den Arm, gefühllos, fast wie zum Schein. Umso nachhaltiger öffnet sie sogleich ihre Handtasche und zieht 4 Briefe heraus.
Furchtbar ist alles. Eine Schande.
Erfolglos versucht sie, ihrem Mann die Briefe in die Hand zu drücken. Dieser stiert nur weiter, regungslos aus dem Fenster. So nimmt Hilda die Briefe wieder an sich, öffnet einen nach dem anderen und beginnt, die wesentlichen Inhalte vorzutragen.
Staatsanwaltschaft Annenstein. Betreff Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sie werden beschuldigt, Ihren Hund und so weiter und so weiter. Polizeistation Braunburg. Abschließende Vernehmung wegen Tierschändung, Aufhängen eines dem Täter bekannten Hundekopfes an die Tür daselbst. Brief Nummer 3, Absender Forstbehörde. Inhalt Abmahnung. Erwarten wir Sie unverzüglich zu einem Gespräch hier etc. etc. Brief Nummer 4, das ist die Frechheit schlechthin. Schreiben eines Rechtsanwaltes Habermals im Auftrage der Familie Mückenheim.
Mückenheim?
Erstmals überhaupt zeigt der Forstinspektor eine Reaktion. Allein schon der Name eines dieser verhassten Wilderer löst eine Flut von Empfindungen bei ihm aus. Sein ganzer Körper beginnt leicht zu zittern.
Weil Sie meinen Mandanten bezichtigen, im Forst gewildert zu haben. Was sich dieses asoziale und kriminelle Pack heutzutage herausnehmen kann. Naja, Gott sei Dank wird dem ja jetzt der Prozess gemacht.
Gnädige Frau, es ist an der Zeit, unserem verehrten Stukenförster wieder Ruhe zu gönnen. Wir essen jetzt auch gleich unser Süppchen, nicht wahr?
Die bevormundende Behandlung dieses Pflegers bringt Hilda von Roller endgültig in Rage. Empörend, denkt sie, und Haltung bewahren.
Ich hol dich hier heraus, Eberhard. Verlass dich drauf.
Ende Folge 3.